Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer. Aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Berthold Pelster. Heute schauen wir auf ein Land, wo die Woche vor Ostern nicht mehr Karwoche heißt, sondern Reisewoche. Und wo Weihnachten in den offiziellen Kalendern nicht mehr Weihnachten heißt, sondern Tag der Familie. Und das Fest der Heiligen Drei Könige ist im offiziellen Sprachgebrauch das Fest der Kinder. Dieses Land, in dem die christlichen Feiertage zumindest dem Namen nach ausgelöscht wurden, liegt in Südamerika. Es ist Uruguay. Lateinamerika gilt ja für gewöhnlich als der katholische Kontinent schlechthin. Dennoch gibt es hier in einigen Regionen Entwicklungen, die zu einer stärkeren Abwendung und Distanzierung von der katholischen Kirche führen. Solch ein Land ist auch Uruguay, mit etwa 3,5 Millionen Einwohnern, einer der kleinsten lateinamerikanischen Staaten. Dort ist die Säkularisierung besonders ausgeprägt und es gibt schon seit Jahrzehnten eine strikte Trennung von Staat und Kirche. In Uruguay wurde das religiöse Leben zur reinen Privatsache erklärt. Wie es zu dieser Entwicklung gekommen ist, wie die katholische Kirche unter diesen Bedingungen ihr kirchliches Leben gestaltet, wo ihr deutliche Grenzen gesetzt sind, aber auch welche Chancen die Kirche dort trotzdem noch hat, all das wird uns heute Ulrich Knie erläutern. Ulrich Knie ist Lateinamerika-Experte beim katholischen Hilfswerk Kirche in Not und hat erst vor wenigen Wochen Uruguay besucht. Er ist dort mit führenden Bischöfen zusammengetroffen, hat aber auch das Leben in den Pfarrgemeinden kennengelernt. Uruguay, das ist ein Land, über das man selten etwas hört oder liest. Können Sie uns ganz kurz beschreiben, Herr Knie, was das für ein Land ist?
Uruguay ist tatsächlich ein etwas vergessenes Land, südlich von Brasilien und eingeschlossen auch von Argentinien. Es heißt ja offiziell República Oriental del Uruguay. Das heißt, dieses kleine Land liegt östlich des Rio Uruguay. Und östlich des Rio de la Plata. Montevideo, die Hauptstadt, liegt nicht allzu weit entfernt von Buenos Aires, schräg gegenüber auf der anderen Seite des Rio de la Plata. Es ist ein kleines Land mit 3,47 Millionen Einwohnern, von denen die Hälfte in Montevideo selbst und über zwei Drittel im Ballungsraum Montevideo leben. Also es gibt eine sehr starke städtische Konzentration. Auch im Hinterland gibt es eher eine Konzentration der Bevölkerung auf die kleineren Städte wie Salto, Tacuarembó, Mercedes, Melo und weiteren Städten. Es ist ein sehr stark agrarisch geprägtes Land mit Rinderzucht, mit Forstwirtschaft, also gerade Eukalyptus, Gewinnung für die Zellulosefabriken sind sehr wichtig. Industrie gibt es kaum und die Arbeitslosigkeit ist relativ hoch. Das sind so ein paar grundlegende Daten.
1987 hat Papst Johannes Paul II. Uruguay besucht. Für eine Messe unter freiem Himmel wurde damals ein großes Kreuz errichtet, mehr als 30 Meter hoch. Nach dem Papstbesuch sollte dieses Kreuz wieder abgebaut werden. Doch dann machte der damalige Präsident des Landes den Vorschlag, das Kreuz stehen zu lassen, als Andenken an den historischen Besuch des Papstes. Das aber rief heftige Diskussionen hervor, in der Öffentlichkeit, im Parlament. Es ging um die Frage, ob religiöse Symbole im öffentlichen Raum erlaubt sein sollten oder nicht. In anderen lateinamerikanischen Staaten wäre so eine Debatte schwer vorstellbar. Dort gehören Kreuze, Heiligenfiguren und andere religiöse Symbole zum Straßenbild und sind allgegenwärtig. Wie haben Sie das in Uruguay erlebt, Herr Knie? Lebt die Religion dort eher im Verborgenen, im nicht öffentlichen Raum?
Ja, die Religion ist auf den Privatbereich beschränkt im Prinzip. Die Verfassung von 1917 schreibt bereits eine strikte Trennung von Staat und Kirche vor und eine völlige Religionsfreiheit. Das hat seine Wurzeln schon in den Kolonialzeiten. Uruguay war eigentlich sehr wenig von der christlichen Kultur geprägt. Es gab nur ein wenig Einfluss von diesen 7 Jesuitenreduktionen in Paraguay, vor allen Dingen von der Reduktion Yapeyú. Und es gab noch die Glaubenspraxis der portugiesischen und spanischen Einwanderer. Aber es gab keine systematische Pastoral. Eine systematische Pastoral gab es erst, als Monsignor Jacinto Vera zum ersten Bischof von Montevideo ernannt wurde, und zwar 1878. Er hat angefangen, Priester auszubilden, Pfarreien zu gründen und wirklich systematische Seelsorge zu betreiben. Bereits zur Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert gab es dann aber wieder sehr starke kulturelle Einflüsse aus Frankreich, unter anderem den Positivismus und das Freimaurertum. Das hat sich sehr, sehr schnell ausgebreitet und mit Sicherheit dazu auch geführt, dass dann die Trennung von Kirche und Staat sehr schnell festgeschrieben wurde. Es gab zwar dann in den 30er Jahren auch viele Immigranten aus Spanien und Italien, also traditionell katholischen Ländern, aber diese Immigranten waren zumeist Atheisten, Kommunisten und Anarchisten, also haben auch nicht viel zum Katholizismus in Uruguay beigetragen.
Gab es einen besonderen Grund dafür, dass die Einwanderer besonders aus diesen Schichten gekommen sind?
Es waren im Prinzip politische Flüchtlinge, die aus diesen europäischen Ländern kamen. Die schon zuvor in Uruguay existierenden Immigranten aus Portugal und Spanien, die waren natürlich katholisch geprägt, aber dadurch, dass es keine Seelsorge gab, haben die einfach ihre Volksfrömmigkeit weitergelebt, ohne ein richtiges Glaubensfundament zu haben.
Das heißt also, das kirchliche Leben wurde von den Priestern, von den Bischöfen gesteuert, eigentlich erst so ab dem 19. Jahrhundert und dann im 20. Jahrhundert entfaltet.
Ja, erst ab dem späten 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts hat das Ganze angefangen. Es ist also noch eine sehr junge Kirchengeschichte und die Kirche hat deshalb eben auch nicht den Stellenwert, den sie zum Beispiel in Argentinien oder in Brasilien hat.
Seit einigen Jahren beobachten wir auf dem lateinamerikanischen Kontinent politisch einen Ruck nach links. Linke Politiker sind in höchste Staatsämter gewählt worden. In Venezuela zum Beispiel will Präsident Hugo Chavez sein Land zum Sozialismus des 21. Jahrhunderts hinführen. Und er verkündete dazu die Bolivarische Revolution, benannt nach Simón Bolívar, dem Helden der lateinamerikanischen Unabhängigkeitskämpfe vor 200 Jahren. In Bolivien kam im Jahr 2006 Evo Morales an die Macht, ein Angehöriger eines indigenen Volksstammes und Anführer einer Coca-Bauerngewerkschaft. Auch Präsident Morales strebt einen Umbau der Gesellschaft nach sozialistischen Prinzipien an. Wo ist in diesem Zusammenhang Uruguay einzuordnen? Was sind die Leitprinzipien der Regierung dort?
Gut, Uruguay wird auch von einem Mitte-Links-Bündnis regiert. Allerdings habe ich festgestellt, dass es sich um eine wesentlich gemäßigtere, liberale, eigentlich wirtschaftsliberale Politik handelt. Diese Tendenz zum Linksdruck lässt sich jetzt für Uruguay noch nicht beobachten.
Aber jedenfalls, die christliche Religion oder Religion allgemein wird eher aus dem öffentlichen Leben herausgedrängt. Wenn das so ist, wenn, wie ich vermute, die Kinder in der Schule nichts über den christlichen Glauben lernen, dann müsste das diese Kirche doch schwächen. Wenn die Menschen die Kirche in der Öffentlichkeit nicht erleben können, dann müsste die Kirche, der christliche Glaube, doch mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Ist das so? Führt ein laizistischer Staat wie Uruguay notwendigerweise zu einer Schwächung der Kirche?
Also die Kirche ist in der Tat sehr stark geschwächt. Sie wird nicht nur nicht respektiert, sondern es wird eigentlich so getan in der Öffentlichkeit, wie wenn sie gar nicht existieren würde. Der Generalvikar von Montevideo hat mir zum Beispiel erklärt, dass viele Ärzte und Psychologen in Uruguay Frömmigkeit als Neurose und das Zölibat als totale Verrücktheit erklären. Auch der Rektor der Facultad Católica in Montevideo, Padre Bonzani, hat mir berichtet, dass der Laizismus in Uruguay fast schon ein Antiklerikalismus ist. Ich habe gehört von Kindern, die ihren Eltern gegenüber sagen müssen, dass sie zum Sport gehen, weil sie sich nicht trauen, ihnen zu erzählen, dass sie zum Katecheseunterricht gehen, denn ihre Eltern würden ihnen das bestimmt nicht erlauben. Oder ich habe auch von Priesteramtskandidaten gehört, die den Rückhalt ihrer Familien verlieren und wo dann zum Beispiel die Türschlösser in den Elternhäusern ausgetauscht wurden, damit sie überhaupt nicht mehr zurückkommen können.
Uruguay also ein Land, in dem die katholische Kirche mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Mehr dazu nach unserer Musik. Sie hören Weltkirche aktuell. Unser Thema heute ist die Lage der Kirche in Uruguay. Uruguay ist in Lateinamerika das Land, das am wenigsten katholisch geprägt ist. Telefonisch zugeschaltet ist uns Ulrich Knie, Lateinamerika-Experte bei Kirche in Not. Allgemein bekannt ist ja, dass es in vielen lateinamerikanischen Ländern krasse Unterschiede zwischen Arm und Reich gibt. Sie selbst, Herr Knie, schreiben in Ihrem Jahresbericht 2008, dass es gerade im südlichen Teil von Lateinamerika Millionen von Menschen gibt, die große Not leiden und darüber viele Tränen vergießen. Aber nicht nur die Menschen vergießen Tränen, auch Gott weint über die Not der Menschen und die große Ungerechtigkeit. Dieses Bild, dass Gott weint über die Not der Menschen, wurde von Pater Werenfried van Straten, dem Gründer des Hilfswerks Kirche in Not, oft gebraucht. Sie greifen dieses Bild auf, Herr Knie, in Ihrem letzten Jahresbericht. Worüber weinen die Menschen in Uruguay?
Ja, zum Beispiel über die steigende Armut. Seit der Wirtschaftskrise 2001, 2002, die zuerst Argentinien überrollt hat und dann auch Uruguay, leben ungefähr ein Drittel der Bevölkerung bzw. 56% aller Kinder in Armut. Ich habe auch während meiner Reise an den Rändern der größeren Städte überall Armenviertel entdeckt und war darüber sehr überrascht, so viele Armenviertel zu finden. Die sind vielleicht nicht so augenscheinlich wie die Favelas in Rio de Janeiro oder in São Paulo, weil die Menschen immer noch versuchen, ihr Zuhause so adrett wie möglich zu gestalten. Aber die Armut ist trotzdem präsent. Ich habe auch viele Menschen gesehen, die als Bettler oder als Müllsammler durch die Straßen gehen. Die sozialen Diskrepanzen haben sich in den letzten Jahren nochmal sehr verschärft. Ich habe dann auf der anderen Seite, zum Beispiel gleich als ich mit dem Flugzeug in Montevideo ankam, bin ich an einem Villenviertel vorbeigekommen am Ufer des Rio de la Plata. Und dort haben sich die Menschen regelrecht in ihren Villen verschanzt, aus Angst vor Raubüberfällen und vor der Gewalt, die sehr stark gestiegen ist. Wir haben von Kirche in Not vor einigen Jahren eine katholische Schule finanziert oder mitfinanziert in Montevideo. Und dort wurde mir berichtet, dass wegen der Gewalt im Stadtviertel fast ein Drittel aller laufenden Kosten für den Sicherheitsdienst verwendet werden müssen. Ja, diese starke Gewalt ist auf die steigende Drogenkriminalität zurückzuführen. Sehr weit verbreitet unter Jugendlichen ist zum Beispiel diese Pasta-Base, das sind Kokainreste, oder die Droge namens Paco, das sind Reste von dieser Pasta-Base, die in kürzester Zeit sowohl die Persönlichkeit als auch den Körper der Drogenabhängigen zerstören und zu einer sehr starken Gewaltrate führen. Die Perspektivlosigkeit und Orientierungslosigkeit gerade unter Jugendlichen führt auch dazu, dass Uruguay das Land mit der zweithöchsten Selbstmordrate weltweit ist. Also ich war sehr schockiert über das soziale und menschliche Elend, was ich dort auch vorgefunden habe auf der Reise.
Also gravierende gesellschaftliche und soziale Probleme in Uruguay. Nun sagt ja Papst Benedikt, zum Beispiel in Brasilien im Jahr 2007 hat er das gesagt, der besondere Einsatz für die Armen ist grundlegender Teil des christlichen Glaubens. Das christliche Leben drückt sich nicht nur in persönlichen, sondern auch in sozialen und politischen Tugenden aus. Soweit Papst Benedikt. Der besondere Einsatz für die Armen, das heißt also, wenn ich das höre von Ihnen, die Schilderung, da gäbe es ein immens großes Arbeitsgebiet für die katholische Kirche. Hat sie die Mittel und das Personal, um hier tätig zu werden?
Sie hat die Initiativen, aber oft fehlen ihr natürlich Mittel und Personal. Aber sie tut das, was ihr möglich ist, zum Beispiel mit den katholischen Schulen, wie dieses Liceo Jubilar, das zum Beispiel kostenlose Schulausbildung anbietet, während sonst katholische Schulen leider nicht kostenlos angeboten werden können, weil die Kosten einfach zu teuer sind. Aber die Kirche unterhält zahlreiche sozial-karitative Einrichtungen, die von der Bevölkerung und der Gesellschaft auch sehr geschätzt werden und weshalb die Kirche auch eine hohe Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung genießt.
Also da hat die Kirche durchaus Wirkungsmöglichkeiten. Trotz der strikten Trennung von Staat und Kirche kann sie sich im sozialen Bereich engagieren. Sie haben Schulen erwähnt. Das ist also möglich.
Es ist möglich, aber natürlich mit großen Einschränkungen. Zum Beispiel werden die Eltern von Kindern, die auf die katholischen Schulen gehen, doppelt belastet. Die müssen zum einen die normalen Steuern für die staatliche Grundschulausbildung zahlen und müssen gleichzeitig aber auch noch Schulgebühren entrichten, um überhaupt die laufenden Kosten der Schulen mitfinanzieren zu können. Also da gibt es leider von staatlicher Seite überhaupt keine Förderung. Die staatlichen, die Gesetze, die behindern auch die Kirche in anderen Bereichen. Zum Beispiel werden manche kirchlichen Organisationen wie normale kommerzielle Betriebe eingestuft. Das heißt, sie müssen sehr hohe Abgaben für Strom, Wasser und Telefonanschlüsse zahlen, wesentlich höher als normale private Haushalte. Es gibt auch nur ganz beschränkte Steuererleichterungen bei der Grundsteuer, zum Beispiel für Kirchengebäude, für manche pastoralen Zentren, nicht aber zum Beispiel für Pfarrwohnungen, in denen Priester leben. Die werden mit ganz normalen Steuern belegt. Also es gibt sehr viele staatliche Auflagen, die leider die Möglichkeiten der katholischen Kirche sehr stark einschränken.
Sie sagten vorhin, katholische Eltern, die ihre Kinder auf katholische Schulen schicken möchten, die sind finanziell doppelt belastet. Das führt mich zu der Frage, wo konzentriert sich eigentlich das Christentum? In welchen gesellschaftlichen Schichten? Gibt es viele wohlhabende Katholiken, die sich das leisten können, oder konzentriert sich die katholische Kirche auf die ärmeren Schichten?
Gut, die katholischen Schulen werden jetzt nicht nur von Katholiken besucht, sondern auch von anderen Schülern, weil die Ausbildungsqualität an den katholischen Schulen sehr stark geschätzt wird. Im Allgemeinen gehören im Prinzip alle möglichen sozialen Schichten der katholischen Kirche an. Also da gibt es nicht nur eine rein auf die Armut orientierte Kirche, sondern sie ist für alle gesellschaftlichen Gruppen offen. Allerdings ist es sehr, sehr schwierig, die Aktivitäten der Kirche zu finanzieren und bei der Bevölkerung auch ein Bewusstsein zu schaffen für die finanzielle Mitverantwortung für die eigene Kirche.
Die großen sozialen und gesellschaftlichen Probleme, die Sie angesprochen haben, können sicherlich nur gelöst werden, wenn verschiedene Kräfte zusammenwirken. Die Politik hat hier eine Aufgabe, die Kirche hat hier eine andere Aufgabe. Die soziale Gerechtigkeit, ist das ein Thema auch für die Kirche in Uruguay?
Die Soziallehre der katholischen Kirche wird zum Beispiel vermittelt in einer Einrichtung, in einem Institut, das auch von Kirche in Not schon verschiedentlich gefördert wurde. Allerdings habe ich den Eindruck gehabt während meiner Reisen und meiner Gespräche, dass die Soziallehre der katholischen Kirche nicht auf besonders große Resonanz stößt. Deshalb ist es sehr wichtig für die Kirche zum Beispiel die Jugendpastoral zu intensivieren, um jugendliche Führungskräfte heranzuziehen, die implizit schon die katholischen und christlichen Werte in sich tragen und dann später auch mal vielleicht als politische Eliten oder in anderen wichtigen Ämtern die christlichen Werte durchsetzen können.
Gibt es das heute schon christliche Politiker, die sich einsetzen im politischen Bereich? Gibt es möglicherweise auch christliche Parteien in Uruguay?
Es gibt auch in der Regierungskoalition katholische Politiker, sodass es durchaus regelmäßige Kontakte zwischen Kirche und Regierung gibt. Und es gibt auch ein Klima gegenseitigen Vertrauens. Denn man ist sich auf Seite der Politik durchaus bewusst, dass die Kirche in der Regel nach Lösungen und nicht nach Konfrontation sucht, dass sie eine große soziale Sensibilität aufweist und gleichzeitig noch arm ist, was den Standpunkt der Kirche natürlich nochmal vereinfacht. Dadurch genießt die Kirche einfach einen gewissen Respekt und die Kontakte mit der Regierung werden einfacher. Es ist auch zu erwarten, dass in der nächsten Zeit vielleicht auch einige Lockerungen stattfinden, was der Kirche ihre pastoralen Aktivitäten und sozialen Aktivitäten erleichtern könnte.
Herr Knie, eine Frage, die wir noch gar nicht beleuchtet haben. Wie groß ist eigentlich der Anteil der Katholiken? Welche Religionen gibt es sonst noch in Uruguay? Wie lebendig ist Religion in Uruguay?
Ja, laut einer Umfrage aus dem Jahr 2006 ist der Anteil der Katholiken bei lediglich 47,1%. 11,1% sind Christen anderer Konfessionen und die Agnostiker und Atheisten machen zusammen über 17% der Bevölkerung aus. Es gibt noch weitere 23,2%, die sich als gottgläubig bezeichnen, aber sich keiner Religionsgemeinschaft zugehörig fühlen. Leider beträgt der Anteil der aktiven Katholiken nur 3%. Und damit gibt es insgesamt mehr aktive Protestanten als aktive Katholiken im Land. Der Nuntius, den ich auch besuchen konnte während meiner letzten Reise, hatte mir gesagt, die Lage der Kirche sei aufgrund dieser starken Säkularisierung und der großen religiösen Indifferenz sogar schlimmer als in Afrika, wo er zuvor gearbeitet hatte. Er hat mir auch bestätigt, dass die Kirche in Uruguay die ärmste Ortskirche Lateinamerikas sei. Und das kann man im Prinzip für viele Bereiche anwenden. Das gilt nicht nur in finanzieller Hinsicht, weil es eher an Möglichkeiten zur Eigenfinanzierung fehlt, das Bewusstsein bei der Bevölkerung für die finanzielle Mitverantwortung noch nicht ausgeprägt genug ist. Das gilt aber ganz besonders auch für die Teilnahme der Katholiken am kirchlichen Leben. Mir hat der Nunzius berichtet, man könnte in manchen Gemeinden froh sein, wenn in einem Weihnachtsgottesdienst 30 bis 40 Gläubige erscheinen. Und ich habe einmal eine Messe mit einem Bischof, mit dem Bischof aus Salto erlebt. Da kamen gerade mal 7 Personen. Gut, das war während der Ferienzeit und es war werktags. Aber es zeigt ein bisschen, wie wenig Teilnahme am kirchlichen Leben tatsächlich existiert. Und das erschwert dann auch die pastorale Arbeit, das erschwert die Ausbildung von Laien, das erschwert die Katechese, weil nicht genügend pastorale Mitarbeiter vorhanden sind. Ja, und das wäre eigentlich ein dritter Aspekt dieser Armut der Kirche, das Fehlen an Berufungen.
All das macht deutlich, dass die Kirche in Uruguay einen kräftigen missionarischen Impuls gebrauchen könnte. Darüber wollen wir nach der nächsten Musik reden. Sie hören Weltkirche aktuell. Uruguay ist heute unser Thema und wir hören von Ulrich Knie, dem Lateinamerika-Experten von Kirche in Not, wie es der Kirche geht in Uruguay, diesem stark säkularisierten Land in Südamerika. Lateinamerika ist ein wichtiger Kontinent für die katholische Weltkirche. Das weiß auch der Papst. Als im Mai 2007 in Brasilien, im Wallfahrtsort Aparecida, der lateinamerikanische Bischofsrat zusammenkam zu seiner 5. Generalversammlung, da ist auch Papst Benedikt angereist, um höchstpersönlich diese wichtige Bischofskonferenz zu eröffnen. Am Ende war man sich einig, eine große Missionsaktion zu starten, die den ganzen lateinamerikanischen Kontinent umfassen soll. Im August 2008 gab es dann noch einen eigenen Missionskongress in Quito in Ecuador. Jüngerschaft und missionarische Sendung waren dabei wichtige Stichworte. Warum diese Missionsaktion, Herr Knie? Und wie wird sie zum Beispiel in Uruguay umgesetzt?
Ja, die Missionsaktion ist sehr wichtig, weil bisher eine sehr große religiöse Ignoranz vorherrscht in ganz Lateinamerika. Das betrifft sowohl die traditionell katholischen Länder als auch Länder wie Uruguay, die sehr stark säkularisiert sind bereits und sehr stark auch von modernen Verfall der Werte betroffen sind. Eine Re-Evangelisierung oder Neuevangelisierung ist tatsächlich notwendig, damit die Leute sich wieder ihrer missionarischen Sendung, die sie ja mit der Taufe erhalten, bewusst werden. Und deshalb hat man in Aparecida diese Begriffe Jüngerschaft und missionarische Sendung fokussiert. Und es geht den Bischöfen Lateinamerikas im Wesentlichen darum, eine persönliche Begegnung mit Christus zu ermöglichen. Die führt automatisch zu einem Wandel und automatisch zu einem missionarischen Bewusstsein.
Wie kann das gehen, diese persönliche Begegnung mit Christus?
Hier ist es zum Beispiel ganz wichtig, das Wort Gottes bekannt zu machen. Hier ist Katechese ganz wichtig. Wir haben zum Beispiel jetzt ein aktuelles Projekt bekommen, einen Projektantrag für den Druck und die Verteilung von 12.000 lateinamerikanischen Bibeln und 8.000 Neuen Testamenten, die in ganz Uruguay in den verschiedenen Diözesen und Pfarreien verteilt werden sollen an pastorale Mitarbeiter, um diesen persönlichen Bezug zum Christus, der im Evangelium verkündet wird, wiederherzustellen und als Basis zu nehmen für jede Seelsorge.
Diese katechetischen Mittel, Bücher, Schriften, Broschüren sind das eine. Was es aber auch braucht, sind begeisternde Menschen. Lebendige Pfarrgemeinden entstehen ja zumeist dort, wo ein Priester mit großer Begeisterung das Evangelium verkündet und diese Begeisterung auf die Gläubigen überspringt. Gibt es in Uruguay genügend Priester? Wie sieht es dort mit dem Priesternachwuchs aus? Und wenn es keine Priester gibt, wer sonst kann einspringen? Wie schaut es mit den Katecheten aus?
Ja, Uruguay ist leider nicht gerade gesegnet mit Priesterberufungen. Es gibt derzeit knapp 460 Priester für die 3,5 Millionen Einwohner. Und es kommen teilweise in manchen Gemeinden und manchen Stadtteilen über 30.000 bis 40.000 Gläubige oder 30.000 bis 40.000 Einwohner auf einen Priester. Das ist eine riesengroße Zahl, die deutlich größer ist als in anderen Ländern Lateinamerikas. Der Priestermangel ist sehr groß. Es gibt wenige Berufungen und die Berufungen, von denen ich gehört habe, sind meistens schon ältere Menschen, die zuerst einen normalen Beruf ausgeübt haben und dann erst ihre Priesterberufung entdeckt haben. Wir haben aus dem ganzen Land derzeit nur 34 Seminaristen, die gemeinsam in Montevideo am nationalen Seminar oder am Seminar der Erzdiözese ausgebildet werden. Das Gleiche lässt sich leider auch beobachten beim Ordensnachwuchs, wo es auch sehr große Probleme gibt mit den Berufungen. Selbst bei den kontemplativen Schwestern, die in anderen Ländern Lateinamerikas sehr viele Berufungen zu verzeichnen haben, gerade wie in Brasilien, in Chile oder in Argentinien, die leiden auch sehr stark unter diesem Berufungsmangel. Und ich habe sehr viele Schwesterngemeinschaften getroffen, die völlig überaltert sind. In der Diözese Canelones zum Beispiel habe ich ein kontemplatives Kloster besucht, eine riesige Anlage, die in den 50er Jahren gebaut wurde für über 40 Schwestern. Und da leben im Moment nur gerade 8 alte Schwestern, die sehr besorgt sind, weil sie eben kaum Berufungen haben.
All das macht klar, warum diese kontinentweite Missionsaktion so wichtig ist. Wie konkret wird das in Uruguay umgesetzt und wie kann man vielleicht dabei helfen?
Ja, in Uruguay hat sich die Bischofskonferenz gleich im vergangenen Jahr zusammengesetzt und neue pastorale Leitlinien erarbeitet, die jetzt für die nächsten 4 Jahre gelten sollen. Und die stehen unter dem Motto, mit Emmaus neu beginnen. Man möchte zum Beispiel eine pastorale Erneuerung prioritär herbeiführen. Man möchte viel stärker noch auf die Gemeinschaft, die Gründung von Gemeinden oder die Stärkung von Pfarrgemeinden, die möchte man fördern. Und man möchte noch mehr die Berufung zur Mission fördern.
Ergeben sich daraus auch konkrete Projekte, die zum Beispiel von Kirche in Not unterstützt werden könnten?
Wir haben jetzt eine Reihe von Projekten bekommen, die indirekt damit auch im Zusammenhang stehen. Also wir haben zum Beispiel sehr viele Bitten bekommen für die Ausbildungsbeihilfe für Seminaristen, weil die Diözesen teilweise nicht in der Lage sind, diese hohen Kosten für die Seminaristenausbildung zu finanzieren und Gefahr laufen, ihre Seminaristen teilweise wieder abziehen zu müssen vom Seminar, weil sie sich das nicht leisten können. Wir haben in den letzten Jahren auch sehr viel geholfen für den Unterhalt von Priestern, von Ordensschwestern über Existenzhilfen, aber auch über Messintentionen. Da haben wir in den letzten 10 Jahren für die Existenzhilfe über 118.000 Euro gegeben, für Messintentionen sogar über 555.000 Euro. Das sind einige Beispiele. Wir haben jetzt aber das vorhin bereits erwähnte Projekt für die Bibelpastoral bekommen, das mit Sicherheit auch in direktem Zusammenhang mit diesem kontinentalen Missionsprozess steht. Und wir werden immer wieder auch gebeten für Beihilfen, für pastorale Aktionen, wie zum Beispiel die Familienpastoral, wie die Jugendpastoral, wo wir ein Projekt auf nationaler Ebene laufen haben. Aber es werden auch andere Hilfen benötigt, zum Beispiel Bauhilfen, die sehr, sehr teuer sind. Da haben wir einen Antrag bekommen von der Gemeinschaft Shalom, die neuen Bewegungen, die haben ja eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, mit ihrem speziellen Charisma beizutragen zu dieser Kontinentalmission und zur pastoralen Erneuerung der Ortskirchen. Und die Gemeinschaft Shalom, die ich kurz zuvor noch in Fortaleza in Brasilien besucht hatte, leistet da einen sehr, sehr wertvollen Beitrag, gerade im Hinblick auf die Jugendpastoral. Und die braucht ein neues Gebäude, um ihre pastoralen Aktivitäten überhaupt durchführen zu können, um Menschen zu pastoralen Veranstaltungen einladen zu können. Da werden wir mit Sicherheit auch helfen.
Ja, vielen Dank für diese Beispiele, Herr Knie. Sicherlich Projekte, mit denen es gelingen kann, die Tränen der Kirche in Uruguay zu trocknen. Eine letzte Einschätzung von Ihrer Seite. Wird es uns gelingen, mit vereinten Kräften die katholische Kirche in Uruguay zu einer blühenden Kirche zu machen?
Es wird mit Sicherheit einige Zeit dauern, bis es eine richtig blühende Kirche gibt. Es gibt Gott sei Dank einige Hoffnungszeichen. Das sind zum Beispiel auch Missionare aus anderen Ländern, aus Kolumbien zum Beispiel, die mithelfen in Uruguay, um dem Priestermangel zu begegnen und intensiver und flächendeckender Seelsorge betreiben zu können. Das sind einige neue Bewegungen. Sehr stark sind zum Beispiel die Jugendorganisationen von verschiedenen traditionellen Kongregationen. Das sind aber auch Bewegungen wie Shalom oder die Fokularbewegung, die mit Sicherheit auch ihren Beitrag leisten zu einer blühenderen Kirche.
Das war Weltkirche aktuell. Über Uruguay, das am wenigsten katholisch geprägte Land in Lateinamerika, sprachen wir heute mit Ulrich Knie, der bei Kirche in Not als Lateinamerika-Experte die Projekte für diesen Kontinent betreut. Wenn Sie die lateinamerikanische Kirche einmal hautnah erleben möchten, dann kommen Sie doch am nächsten Sonntag, dem 17. Mai, nach Altötting. An diesem Tag lädt das Hilfswerk Kirche in Not erstmals zu einer lateinamerikanisch-deutschen Wallfahrt nach Altötting ein. Los geht es dort um 11.30 Uhr mit einer heiligen Messe in der Basilika St. Anna. Die Messe wird zelebriert von Kardinal Oscar Rodriguez Madariaga, dem Erzbischof von Tegucigalpa in Honduras. Die Musik kommt von einer Musikgruppe aus Mexiko mit dem Namen Los Mariachis del Mariachi. Nach der Heiligen Messe wird es auf dem Vorplatz der Basilika noch viele weitere folkloristische Darbietungen geben. Kirche in Not hat dort in Altötting auch einen Informationsstand und ich würde mich freuen, wenn ich einige von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dort begrüßen dürfte. Sollten Sie noch Fragen haben zu dieser Wallfahrt, dann rufen Sie einfach an bei Kirche in Not unter der Telefonnummer 089 für München 6424 dreimal die 8 und die 0. Ich wiederhole, 6424888 0. Am nächsten Sonntag hören Sie in der Reihe Weltkirche aktuell eine Sendung über den Sudan mit dem Afrika-Missionar Pater Dr. Ludwig Peschen. Das war's für heute. Mein Name ist Berthold Pelster. Ihnen allen eine gute Woche und Gottes Segen.